Ja, Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder und wir sind in altbewährter Runde. Leider ist Johannes diese Woche nochmal verhindert. Also langsam muss er mal hier ein ausgeben für uns und für alle Hörer. Leider, er sei doch mal entschuldigt, aber nächste Woche ist er wieder da. Wir sind natürlich auch interessiert, wie es jetzt nach der Absage weitergeht. Aber wir haben viel auf dem Schirm heute. Wir haben die Absage der Challenge Norwegen, wo ich quasi vor Ort war. Dann wollen wir natürlich wissen, was bei Tim und Alex los ist. Aber das Wichtigste ist natürlich, wir wollen von Willi wissen, wie es ihm in Frankfurt erging, bei dem Rennen quasi das von vorne zu gestalten. Und dann halt, ja, Marathon beginnt bei Kilometer 30. Ja, einfach da mal den Erfahrungsbericht. Und ich würde einfach sagen, ja, damit beginnen wir einfach, Willi. Geiles Rennen in Frankfurt von meiner Seite, aber nimm uns vielleicht einfach mal mit auf die Reise in den Tag. Also Schwimmen hast ja ordentlich einen draufgesetzt, aber war es so, dass du versucht hast, nach dem Wechsel bewusst schon eine Lücke zu reißen, weil es war ja eigentlich der Wechsel, der dich nach vorne gebracht hat, oder war das gar nicht so bewusst, dass du alleine vorne raus wolltest?
Ja, erstmal hallo in die Runde. Und ja, zum Schwimmen war es eigentlich, also war halt wie erwartet, denke ich mal, dass halt vorne keine Gruppe so richtig geht, dass sich das Feld einfach langstreckt, weil es einfach so viele Athleten, die ein ähnliches Niveau haben oder wo sich einfach dann ein Niveau ums andere Niveau irgendwie ergänzt. Deswegen, ja, habe ich halt gesehen in der ersten Runde, dass es da schon keine großen Abstände sind und dann klar hinten raus versucht, ein bisschen schneller zu schwimmen, aber jetzt auch nicht mich da irgendwie kaputt gemacht. Und dann war ich schon so, unser Fahrplan, dass der Wechsel schon zügig wird. Und dann hatten wir eigentlich gehofft, dass ich zusammen mit dem Menno Kohlhaas irgendwie aufs Rad gehe. Aber ich glaube, er hat beim Race Briefing nicht so ganz zugehört, wie, glaube ich, auch so ein paar andere Athleten, was ich so mitbekommen habe. Weil da hieß es, dass wir uns im Wechselzelt so weit anziehen müssen, dass wir quasi direkt aufs Rad gehen können. Also quasi nicht auf dem Weg noch zum Rad hin, irgendwie Helm zu machen, Startnummernband ummachen, sondern das muss alles schon am Körper sein, beziehungsweise Helm muss verschlossen sein. Und das hat der Menno Kohlhaas wohl irgendwie, glaube ich, nicht so, hat er nicht so dran gedacht und hat vergessen, glaube ich, seine Startnummer zuzumachen und hat dann direkt eine Minute Zeitstrafe bekommen. Und dann war ich alleine vorneweg, aber bin eigentlich auch die untere Grenze von meinem Bereich gefahren, den ich irgendwie fahren sollte. Und ja, dann war ich aber doch länger alleine vorne als erwartet, habe ich auch die ganze Zeit umgeguckt, um zu hören irgendwie, um zu schauen, ob da jemand kommt oder wann die denn mal kommen, aber die kamen halt nicht und dann kam ja irgendwann dann erst der Hogenhauk. Aber ja, hat mich irgendwie ein bisschen verwundert, dass ich am Anfang so lange alleine gewesen bin, trotz dessen, dass ich halt überhaupt nicht aufs Tempo gedrückt habe, sondern eigentlich normal meine Werte gefahren bin.
Ja, Tim, da kannst vielleicht du mal einhaken, ne? Sonst habe ich auch natürlich ein paar Fragen, aber geh du vielleicht erstmal vor. Du hast das Rennen ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen intensiver verfolgt, als das bei mir der Fall war.
Ja, also ich muss zugeben, also erstmal hallo in die Runde. Ich muss zugeben, ich habe wirklich eigentlich fast das komplette Rennen verfolgt, sowohl im Stream als auch im Ticker. Und jetzt, wo du auch sagst, Willi, dass du eigentlich am unteren Bereich gefahren bist, den ihr euch vielleicht so ein bisschen vorgenommen habt, da muss ich echt sagen, also erstmal Kudos, dass du da wirklich so lange vorne geblieben bist. Aber da muss man natürlich auch sagen, wundert mich dann auch so ein bisschen, dass der vor allem die etwas, also die bekannt starken Radfahrer dann doch etwas länger gebraucht haben. Aber meinst du, die Bedingungen haben da auch eine gewisse Rolle gespielt? Weil ich meine, durch die anfangs sehr nassen Straßen, es hat ja durchaus auch nochmal stärker geregnet zwischendurch, gab es ja auch schon in der Anfangsphase relativ viele Stürze. Auch jetzt hier bei Sven Bies, wie ich mal kurz drin hatte, er war ja auch dann im Live-TV nochmal zu sehen. Ja, hat das da ein bisschen mit reingespielt? Also, sag ich mal, dir in die Karten gespielt?
Ja, wie du schon gesagt hattest, das Bedingungen waren es nicht ohne, aber ich meine, also es war ja von Anfang an klar, dass es halt nass ist, dass die Straßen rutschig sind und ich bin ja trotzdem auch fast um die Kurven quasi gegangen. Bin da halt auch 0,0 Risiko gegangen, wollte auch erstmal selber schauen, wie gut kommt man um die Kurven, hat mich auch ein, zwei Mal ein bisschen auch da versteuert, beziehungsweise bin dann auf die andere Fahrbahn gekommen, beziehungsweise musste etwas weiter die Kurve ausholen, einfach weil es halt so nass war und Ich kann mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich durch die Gruppendynamik, die Gruppe muss sich erstmal finden, dann schließen welche vom Schwimmen, also direkt nach der Wechselzone, irgendwie noch in die Gruppe auf, ruhen sich erstmal aus. Kann schon sein, dass dadurch so ein bisschen erstmal der Zug weg war, bis sich das irgendwie hinter mir sortiert hat und ich konnte eigentlich von Anfang an ja mein Tempo fahren, relativ gleichmäßig. Ja, oder vielleicht waren sie sich auch uneinig, hatten vielleicht das auch nicht auf dem Schirm, dass ich vorne weg bin, weiß ich nicht. Da müssen wir wahrscheinlich mal die Athleten fragen, die irgendwie dann in der Verfolgergruppe unmittelbar drin saßen. Zumal ja auch dann der Christian Hogenhauck relativ, also der ist ja von alleine, glaube ich, aus der Gruppe von Patrick Lange, also von der dritten Schwimmgruppe, ist der alleine nach vorne gefahren. Er wundert mich auch, dass da keiner mitgegangen ist oder vor allem auch Ruben nicht, weil ich denke mal, Ruben wäre der einzige Athlet, der das so relativ entspannt, in Anführungsstrichen, mitgehen kann. Ja, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen das Wetter und die ganze Gruppendynamik, das große Feld da so ein bisschen das Tempo verschleppt haben am Anfang.
Hast du eigentlich denn, was Tim gerade anspricht, auch live was mitbekommen von den Stürzen dann? Also quasi, als dann die Gruppe ein bisschen größer war, sind ja trotzdem noch der ein oder andere wieder gefallen. Hast du auch den ein oder anderen fallen sehen oder hast du dich immer so weit vorn aufgehalten, dass du da eigentlich gar nicht viel von mitbekommen hast?
Nee, also so um mich herum waren keine Stürze und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bis auf eine Stelle, wo auch der Hogenhauch gestürzt ist, das war halt die gefährlichste Stelle, weil da war es so rutschig, da kann ich von Glück reden, dass ich nicht Erster war, sondern dass es da leider Gottes den Christian Hogenhauch erwischt hat mit dem Sturz. Aber zum Glück ist ja dann nichts weiter passiert, aber in der Kurve war das so schmierig und rutschig, dass dann auch direkt die Ordner und alle da hinkamen und dann alle Athleten abgebremst haben, weil ich bin dann schon echt extrem langsam die Kurve und wollte dann am Berg einfach nur aus dem Sattel gehen und antreten. Und selbst da ist schon meine Vorderrad und mein Hinterrad weggerutscht, weil es einfach so schmierig war, wahrscheinlich durch die lange Trockenheit vorher. Aber das war also die einzige Gefahrenstelle, wo ich sage, okay, das konnte man nicht wissen, weil der Rest der Kurve, also muss man halt ein bisschen mit Köpfchen fahren, aber da fand ich jetzt nichts in dem Sinne gefährlich. Aber gut, ich war halt auch entweder, wie du gesagt hast, alleine oder halt vorne in der Gruppe, so dass ich da relativ frei fahren konnte und weiß halt auch nicht, wie das dann in anderen Situationen ist, wenn Age-Grupper kommen, überholt werden müssen oder in der Gruppe irgendwie mal einer sich verbremst, das geht ja auch schnell. Deswegen kann ich ja halt nur von meiner Seite berichten, dass ich es relativ human fand, trotz dessen, dass es so nass war, weil so viele brenzliche Stellen gab es nicht. Es gab halt ein, zwei Abfahrten, aber man wusste ja so ein bisschen die Strecke. Deswegen, nee, kam ich eigentlich echt gut mit den Bedingungen zurecht.
Und auch dann auf der zweiten Runde, da kamen ja dann auch sehr viele Age-Grouper mit auf die Strecke. Das ging dann auch, weil bei Christian Hogenhauck, also, beziehungsweise ich weiß gar nicht, das eine Mal, da war es ja doch auch eine relativ brenzliche Situation, die man im Stream gesehen hatte, weil da auch ein Krankenwagen irgendwie auf die Strecke kam und da habe ich mir gedacht, also da
Das war
wäre
Ruben,
der,
glaube ich, ja.
ja, genau, Ruben. Da habe ich mir gedacht, boah, das hätte auch richtig schief gehen können. Aber wie war das bei dir? Also ging das dann auch dadurch, dass du immer relativ weit vorne warst?
Ja, ist halt natürlich immer schwierig irgendwie mit den ganzen Altersklassenathleten. Da kann man denen ja auch keinen Vorwurf machen. Also jeder ist ja irgendwie in seinem eigenen Rennen und versucht da irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Und dann wird es halt eben auf einem Zwei-Runden-Kurs relativ schnell unübersichtlich, wenn da 3000 Athleten irgendwie gleichzeitig auf der Strecke sind. Und ja, alle haben irgendwie ein unterschiedliches Radniveau, haben unterschiedlich technische Skills. Da wird es einfach gefährlich. Da muss man halt auch mal, glaube ich, ein paar Gänge zurückfahren oder einfach da ein bisschen mit Weitsicht fahren. Gab schon die eine oder das eine oder andere Mal, wo man sich einfach gedacht hat, hui, das hätte mich jetzt auch abräumen können. Aber irgendwie, ja, bin ich immer drum herum gekommen oder hatte da wahrscheinlich Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwie war, dass mir da nichts passiert ist. Aber es gab halt schon die eine oder andere Situation, auch wenn mal so eine Flasche verloren geht oder eine Verpflegungsstation oder ein Drum und Dran, ist doch schnell unübersichtlich, aber an und für sich hat es eigentlich ganz gut geklappt, weil die Strecke sich dann doch relativ zieht, auch mit der Bundesstraße und allem Drum und Dran, kommt man eigentlich ganz gut durch.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich würde da jetzt auch gleich mal einen kleinen Sprung machen, weil was mir auch aufgefallen ist, dass da hier vor T2, also vor der zweiten Wechselzone, da diese, ich glaube, eine Rechtskurve war es. Da war ja dann nur noch ein ganz kurzes Stück geradeaus. Da gab es ja auch, glaube bei Christian Hogenhauck war es. Der hatte ja dann richtig Probleme gehabt, auch die Schuhe rechtzeitig auszuziehen. Das fand ich dann tatsächlich auch sehr interessant, dass man da den Weg so relativ kurz gemacht hat, weil das anscheinend auch etwas überraschend kam. Genau. Wie war es eigentlich dann während des Wechsels, des zweiten Wechsels, interviewt zu werden? Oder hast du das überhaupt vervollgenommen?
Ja, also ich habe mich irgendwie nur gewundert, aber das ist, glaube ich, auch, also man ist ja nie so in diesem Anschlagsmodus, wie du irgendwie jetzt von den Kurzdistanzen kennst oder von der Bundesliga oder allen drum und dran, dass du da irgendwie völlig fertig bist, sondern ja, man ist ja doch irgendwie trotzdem noch verhältnismäßig natürlich für den Umständen entsprechend entspannt und ja, war nur verwundert, dass ich plötzlich ein Interview geben musste. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, das war relativ kurzweilig, wobei bei Patrick Lange war es ja noch kurzweiliger, der hatte, glaube ich, ein Wort rausbekommen. nee, also hat mich überrascht, aber ich habe das auch irgendwie mich davon jetzt nicht beirren lassen und hätte ich halt losgemusst, dann wäre ich einfach losgelaufen. Hatte halt Glück, dass ich gerade saß und gerade am Anfang war, meine Schuhe anzuziehen.
Die hören.
Und ich dann in Anführungsstrichen Zeit hatte.
Die hören wahrscheinlich hier unser Podcast. Konrad hat ja dafür aufgerufen, dass die guten alten Zeiten wieder on vogue werden, wo Norbert Stadler und Fares Al-Hurta live auf dem Fahrrad interviewt wurden. nee, aber gut, ich habe es gar nicht mitbekommen. Cool, dass du es angesprochen hast, Tim. Aber jetzt kommt natürlich das Interessante, der Marathon, ne? Nimm uns vielleicht mal mit auf die Reise.
Ja, also ich wusste oder mein Trainer und ich, wir wussten das schon im Vorfeld, dass das, wenn es irgendwo einen Schwachpunkt gibt, ist es halt das Laufen, weil ich einfach noch nicht dieses Jahr das Volumen in den Beinen habe und auch einfach generell, wenn man, glaube ich, die erste Langdistanz macht und man davor jetzt nicht irgendwie schon krass dafür so richtig lange trainiert hat, es ist da irgendwie schwer, wahrscheinlich das ganze Laufvolumen reinzubekommen und das wussten wir halt. Also wussten wir auch, dass es kann gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es irgendwie hinten raus zäh wird, was ja dann auch so war. Und deswegen, also ich habe mich halt irgendwie, bin eher nach Gefühl gelaufen, habe da jetzt irgendwie nicht so auf die Pace geguckt, sondern wirklich gesagt, okay, das muss sich irgendwie relativ geschmeidig anfühlen, aber ja auch nicht bummeln. Und klar, es ist halt immer schwierig, wenn dann da irgendwie auf Position 6, 7 aus der Wechselzone läufst, dann irgendwie ruhig zu bleiben, wenn da schon die ersten Leute an der Strecke stehen. War der erste Kilometer wahrscheinlich auch ein bisschen zu schnell, aber ich habe irgendwie relativ schnell einen ganz guten Rhythmus gefunden. Und es ging auch jetzt in der Nachbetrachtung mit dem Pulswert und allem drum und dran, war es auch wirklich der Bereich, den ich auch laufen kann, beziehungsweise langfristig auch durchlaufen kann, beziehungsweise den dann auch den Marathon so zu Ende bringen kann. Ja, es ging dann bis zu Kilometer 32, 33 gut. Dann wurde es halt zäh, aber dann hat es mit einmal angefangen, dass der rechte Oberschenkel zugemacht hatte. Und dann musste ich mal, wollte ich kurz den kurz anhalten und so ein bisschen dehnen oder den lockern. Und dann ist halt der Kreislauf bei mir völlig zusammengerutscht. Bin ich halt einmal kurz weg gewesen, war aber schnell irgendwie wieder bei mir, konnte dann auch in Anführungsstrichen weiterlaufen. Also es hatte nicht mehr viel mit Laufen zu tun. Hinten raus. Dann gab es nochmal so einen kleinen, weil das wieder so gekrampft hat, wollte ich wieder anhalten, dann war wieder der Kreislauf im Keller, wieder kurz zusammengebrochen. Es war so zwischen Kilometer 34 bis 38, wo ich da irgendwie nicht so ganz bei mir war, aber dann ging es relativ schnell. Da muss ich auch mal nochmal Danke sagen an den Sammy Hörzler, der irgendwie auch ein bescheidenes Rennen hatte als sein letztes Rennen, beziehungsweise sein Abschlussrennen, hat er jetzt leider seine Karriere beendet. Den hatte ich da halt überrundet, weil der hat auch zwei Radstürze gehabt, auch einen gebrauchten Tag erwischt und der ist dann mit mir mitgelaufen, beziehungsweise habe ich überrundet, dann ist dann wieder auf mich aufgelaufen und hat mich dann irgendwie noch so bis zum Ziel ein bisschen begleitet, motiviert und natürlich auch da war noch ein anderer vom SV Halle mit dabei, also wir waren zu dritt, dann sind wir irgendwie die letzte Runde, beziehungsweise meine letzte Runde, für die mussten noch ein, zwei Runden laufen. Ja, bin ich mega dankbar, dass die dabei waren, mir das so ein bisschen mental da geholfen haben, irgendwie ins Ziel zu kommen und da muss ich sagen, ging es auch irgendwie trotzdem relativ schnell, wenn man dann so einen Zielkanal läuft, dann ist der Tag ging dann so schnell an einem vorbei, das war irgendwie krass zu sehen. Aber ja, Marathon war halt schwierig.
Aber weißt du auch, woran das dann eventuell gelegen haben kann? Also Kreislauf, ich meine, das kann ja immer auch relativ vielfältige Ursachen haben. War es dann eventuell doch auch irgendwie die fehlende Energie oder, sag ich mal, dann der gesamte Umfang der Belastung?
Also Energie war es nicht, weil ich hatten es jetzt auch im Nachgespräch, in der Nachbereitung auch eigentlich alles relativ genau analysiert, auch mit den Kohlenhydraten, die ich zu mir genommen habe, auch explizit beim Laufen, das hat eigentlich alles gepasst und deswegen, man hat es ja auch am Pulswert und alles gesehen, dass es alles sehr stabil war, eben bis dorthin. Vielleicht, ja, war einfach, also das Wetter war auch nicht ohne, es hat zwar geregnet, aber es war ja relativ warm und ich habe auch von vielen Athleten gehört, dass die dann, als der Regen aufgehört hatte und dann war das so sehr drückend, sehr schwül irgendwie. Es war ja trotzdem dann um die 25 bis 27 Grad irgendwie beim Laufen. Dass da auch viele Athleten irgendwie Kopfschmerzen bekommen haben, schon beim Radfahren. Also das kann wahrscheinlich auch mit reingespielt haben. Und ja, am Ende ist es halt irgendwie so ein 7,5 bis 8 Stunden Tag. Und wenn da mal 1-2% fehlen, dann geht das wahrscheinlich relativ schnell, dass da irgendwie mal so ein Rädchen nicht so ganz ins andere greift und dann der Körper halt nicht mitspielt. Aber das, also wäre halt schöner gewesen, das, den Marathon irgendwie ins, richtig ins Ziel gebracht zu haben, weil es halt auch echt vielversprechend aussah. Aber das sind jetzt alles so Sachen, glaube ich, da brauche ich einfach die Erfahrung, da brauche ich die Substanz noch auf der langen Strecke, dass ich da halt einfach das bis zum Ende hindurchstehe.
Ja, trotzdem, mega cooles Rennen, auch, ja, das mitzuverfolgen und sonst auch war das Starterfeld und ja, insgesamt die Show, die dort geliefert wurde, mega krass und das halt zu beobachten, hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Alex, ich weiß, dieses Jahr natürlich bist du erstmal auf der Bundesliga ein bisschen mehr unterwegs oder in der Bundesliga, aufgrund des, mit deiner Achillessehne. Aber Frankfurt und so, wenn du das siehst, war schon auch geil und sagst so, oh, okay, ist doch was anderes als 70,3. Einfach von der Dynamik und auch von der Dichte her. Oder ja, also wie hast du das Ganze wahrgenommen, das Rennen?
Ja, ich habe es mir natürlich auch nicht ganz von Anfang an angeschaut, aber ich habe mir trotzdem den Wecker auf, oh, ich glaube, so 7 Uhr gestellt, also dass ich kurz vorm Schwimmausstieg dann live dabei war. Und ja gut, in der Position, die Willi da uns dann natürlich geboten hat, musste ich natürlich auch irgendwie weiter am Bildschirm bleiben. Und war schon interessant zu sehen. Also wir hatten es ja vorhin auch mit dem Wechsel gehabt. Ich weiß nicht, kann es irgendwie nicht so ganz verstehen. Also ich glaube, Willi hat einen relativ, ja, standard schnellen Wechsel gemacht. Und natürlich, wenn das auch so ein großes Starterfeld ist, dass sich manche dann so viel Zeit lassen und dann am Ende von der ganzen Radgruppe erst steigen, wo man ja weiß, dass die Renndynamik gerade auch zu Beginn auf der Radstrecke relativ, ja, intensiven Stücken ja, gespickt ist, finde ich das irgendwie immer so ein bisschen lustig anzuschauen, dass halt, ja, so Langdistanzer doch irgendwie abgestempelt werden als langsamere Wechsler. Aber nee, grundsätzlich ist das natürlich so eher, jeder muss auf sich schauen und ja, der Tag ist lang, da kann immer noch alles passieren. Ich habe natürlich auch mitgefiebert bis Kilometer, weiß nicht, 35 dann und war dann schon ein bisschen, ich sag mal, erschrocken, dass es dann so rapide dann doch wieder von den fast sicher geglaubten Quali-Plätzen für Konrad dann doch wieder ein Stück weit zurückging. Aber ja, also am Ende ist es halt auch nur Triathlon, aber ich glaube, so seine Tücken, ja, kriegt man halt auch nur durch Erfahrung raus, die das Rennen dort bietet. Und deswegen kann ich da, glaube ich, nur von dem sprechen, was ich so gesehen habe. Aber das war definitiv ein super spannendes und ja, zuschauerfreudiges Rennen, würde ich sagen.
Und von dem, was du gesehen hast, Alex, hat das jetzt deinen Respekt, sage ich mal, auch vor der Langdistanz erhöht? Also jetzt gerade auch, was Willi betrifft, beziehungsweise auch die Leistung der anderen, weil, wie du es jetzt auch gesagt hattest, als Willi dann leider eingebrochen ist, da ging es ja dann wirklich auch sehr schnell auch in den Platzierungen runter. Also ich glaube, du warst Sechster oder Siebter, glaube, zu dem
Na, ich,
Zeitpunkt.
ja, ich war Platz 5 und dann ging es halt so schnell.
Genau, und
Ich glaube, ich habe
letztendlich,
ja, glaube
ja.
ich, auf den letzten 5 Kilometer, 6 Kilometer habe ich ja, glaube ich, eine Viertelstunde eingeschenkt bekommen. Und das ist halt bei der Dichte des Feldes. Ich meine, ich hatte ja, glaube ich, immer noch so eine 7 Stunden 50. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei 90%, 85% der anderen Ironman-Rennen wahrscheinlich irgendwie für eine Top-5-Platzierung ausreicht. Klar, je nachdem, welche Strecke und alles drum und dran, aber das ist halt in so einem Feld, wird das halt gnadenlos, glaube ich, nicht bestraft, aber da kannst du halt keinen Fehler erlauben und bist du da 1-2% hinten dran, ja, dann hast du halt nichts mehr zu tun irgendwie mit irgendwelchen vorderen Platzierungen.
Ja, total. Also
Boah,
halt einfach
Alex.
so die Fehlervermeidungs Strategie fahren über halt aber dann 7 bis 8 Stunden. Also das ist schon, ja, das muss man auch erstmal aufbringen, so die Fähigkeit dazu besitzen und vor allem halt nicht loszulassen, auch wie wenn man jetzt anstelle von Patrick, der da, ich weiß nicht, mit 12 Minuten oder so in Wechselzone 2 gekommen ist, halt nicht locker zu lassen und trotzdem noch zu glauben, okay, wenn ich jetzt einen super Lauf nach meinen Fähigkeiten hinlegen kann, dann ja, geht das wahrscheinlich auch noch ziemlich weit nach vorne, aber ja, da die mentale Komponente halt auch zu besitzen. Das ist schon, also definitiv Respekt, 100%.
Ja, Tim, du warst
jetzt... Aber das finde ich ja auch...
Okay. Also, nee, mach durch, Willi.
Nee, aber das finde ich auch krass, dass, wenn man jetzt zum Beispiel das auch Patrick darauf blickt, dass er halt mit einem schnellen Marathon schon nach vorne kommt, aber wenn man halt schaut, was die Jungs halt vorne trotzdem laufen, man hat es jetzt gesehen, ich glaube, er ist Achter geworden, was ja jetzt, glaube ich, nicht so ganz seine Ansprüche sind und trotzdem, dass er halt immer noch einen sehr soliden, beziehungsweise eigentlich sehr starken Marathon, auch wenn für ihn das wahrscheinlich nicht das Niveau ist, was er gerne an dem Tag gezeigt hätte, aber ich glaube, eine 2:35, 2:36 mit einem bescheidenen Tag trotzdem noch aufs Parkett zu zaubern, spricht ja auch für seine Klasse, aber dass du dann trotzdem damit nur in Anführungsstrichen noch auf Platz 8 vorläufst, zeigt, glaube ich, halt einfach die Dichte, die mittlerweile selbst auf der Langdistanz, wenn alles zusammenkommt, wenn alle Athleten, so ziemlich alle Athleten irgendwie am Start sind, was das halt einfach zeigt oder wie eng und wie brutal einfach die Rennen auch mittlerweile sind, dass halt kein Fehler irgendwie verziehen wird.
Ja, definitiv. Aber Tim, weil du das gerade sagtest mit Respekt und auch jetzt sage ich mal, du willst ja nächstes Jahr als Novize auch deine erste Langdistanz machen. Du hörst gerade von Willi, okay, fehlender Laufumfang und so weiter. Dann hast du auch jetzt gerade erst wieder, also was heißt gerade, vor 1-2 Monaten wieder begonnen mit dem Laufen. Hast natürlich noch einiges an Zeit bis Rot, aber nimmst du, sage ich mal, auch jetzt sage ich, da was mit aus dem Rennen für dich als Learning oder ja, kannst du daraus jetzt nicht so viel ziehen?
Ja, also ich meine, Learnings hat man eigentlich immer irgendwie, also egal bei welchem Profirennen das jetzt ist oder so, was ich verfolge oder welches Schicksal jetzt nun auch irgendeinen Athleten ereilt hat. Aber hier muss ich halt wirklich sagen, halt gerade dieses Füße stillhalten ist essentiell. Also ich meine, beim Schwimmen mag das eigentlich noch gehen, aber halt gerade auf dem Rad beziehungsweise dann beim Laufen, da muss ich auch dann jetzt echt in der Vorbereitung auf Rot schauen, wie ich das hinbekomme. Also ich sag mal, da habe ich beim Laufen tatsächlich mehr Probleme, weil beim Laufen, da lasse ich, ja, wenn ich mich gut fühle, lasse ich es dann doch einfach mal laufen. Und ich glaube, da sehe ich eventuell dann auch so einen Risikopunkt, dass es eventuell so kommen könnte wie bei Willi, dass dann halt bei Kilometer 30 oder 35 die Sicherung fliegt und dann mache ich noch eine schöne Wanderung oder so. Und ja, wie gesagt, also ich meine, ich bin Amateur, ich habe jetzt, würde ich behaupten, nicht ganz so viel Zeit wie Willi. Da wird es auf jeden Fall interessant, dann halt das auch dementsprechend vorzubereiten mit dem Laufumfängen. Ich meine, ich habe schon meine Strategie, wie ich das angehen werde vom Lauftraining her bis Rot, vor allem jetzt im Hintergrund der Verletzung, dass ich erst wieder seit 5 Wochen laufen kann. Aber ja, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch viel mehr Respekt. Also gerade, weil ich das jetzt auch von Willi so gehört habe und dass es dann halt wirklich auch mal so weit kommen kann, dass man eigentlich quasi schon weg war. Und ja, genau. Also mal gucken, wie es mich ereilt.
Aber ich glaube, dass ja, dass es halt, glaube ich, dass ja der Unterschied ist, zwischen wirklich dann Profisport und Altersklassensport, wenn man jetzt mal die ersten 10% in den Altersklassen abzieht, weil da würde ich meinen, die bewegen sich auch auf einem Level, was man dann eigentlich schon fast Profi-Niveau nennen kann. Aber ich glaube, das ist ja dieser schmale Grat, den wir in Anführungsstrichen als Profiathleten, da können ja die anderen beiden auch, glaube ich, mir zustimmen, dass du kannst ja eigentlich fast gar nicht nachdenken in einem Rennen, sondern du musst, klar, Langdistanz noch mal ein bisschen mehr, aber letzten Endes musst du dich ja dem Renngeschehen einfach komplett hingeben und schauen, was passiert. Und ich glaube, als Altersklassenathlet hat man nochmal mehr die Möglichkeiten, sein eigenes Rennen zu machen und da halt einfach solide durchzukommen. Und dieser Grat zwischen zu viel und zu wenig ist, glaube ich, im Profisport einfach nochmal mehr gegeben als im Altersklassenbereich. In Anführungsstrichen, wenn du jetzt sagst, okay, man will eine 5-Minuten-Pace laufen, glaube ich, kriegt man das eher durch, wenn man vielleicht auf eine 5:30 oder mit einer 4:45 angeht und dann hinten raus eine 5:30 läuft, als wenn du irgendwie vielleicht mit einer 3:40 angehst und dann kracht halt irgendwann richtig und dann gehst du da halt mit 5 Minuten, 6 Minuten irgendwie weiter, weil du einfach die ganze Zeit auf diesem hohen Niveau unterwegs bist, dass dann, glaube ich, der Knall, wenn es kracht, deutlich, deutlich lauter ist als jetzt bei diesem overall Altersklassenbereich. Deswegen glaube ich, brauchst du jetzt nicht so die Angst haben, dass du, glaube ich, genauso hops gehst. Also kann immer passieren,
ja.
Aber ich glaube, du hast halt die Möglichkeit, eher die Möglichkeit, dein Rennen zu machen und da halt auch einfach konstanter durchzukommen. Weil am Ende gehen ja ganz viele Altersklassenathleten, gehen ja auch oder platzen hinten raus, aber da ist, glaube ich, halt dieser Abfall einfach nicht so groß, wie wenn du jetzt einfach die ganze Zeit 8 Stunden irgendwie Lattenoberkante bist oder 7 Stunden. Ja. Also das ist halt, glaube ich, so ein anderer Schmerz.
Ja.
Gehe ich mal davon aus.
Ja, also kann, denke ich mal, auf jeden Fall möglich sein. Ich meine, ihr drei seid ja Profis, davon mal abgesehen, ob ihr jetzt schon mal eine Langdistanz gemacht habt oder nicht. Aber ist es dann halt wirklich so, sage ich mal, generell auch ab Mitteldistanz, wer, sage ich mal, am langsamsten stirbt, in Anführungszeichen, gewinnt dann auch? Also ist das so, dieser schmale Grat dann?
Ja, also ich würde halt schon sagen, was Willi sagt, also Blumenfeld oder auch Patrick, da wenn vorne stirbt halt keiner, die ersten drei, die haben halt jedes Mal, wenn die Rennen gewinnen, haben die halt keinen sterbenden Tag, so, ne? Aber das war zum Beispiel auch in Frankfurt relativ interessant. Ich dachte ja auch, also jeder, der sich da mal anschauen will, hochgehaucht sein Pacing. Also ich habe halt Willi ist halt relativ, also bis Kilometer 30 ist Willi jeden Kilometer schneller gelaufen. So, und ist ja fast auf ihn aufgeschlossen. Und dann hält er aber die letzten 10 Kilometer sein Tempo, ne? Und das ist halt das, was Willi meint, ne? Das ist halt, das sind halt Nuancen, ne? Ob du halt 3,40 läufst oder 3,48 oder 3,43. Und das kumuliert dann halt. Und wenn du halt stirbst und All-In gegangen bist, da kann ich Willi nur recht geben, dann stirbst du richtig. Weil, ja, du kannst es natürlich kontrolliert machen oder nicht, aber auch aus den Langdistanzen, die ich hatte, wo ich auch schon mal komplett explodiert bin hinten raus, ist es halt so, ja, die Dynamiken im Feld verleiten dann schon. Und wenn dann irgendwie eine Attacke geht auf dem Rad und es richtig schnell ist, ja, dann lässt du die Gruppe natürlich nicht fahren, weil du natürlich auch weißt, bei 10 oder 12 Meter hast du Windschatten, da kannst du jetzt die nicht fahren lassen. Oder du bist halt wirklich richtig krass kühl im Kopf, also den Dennis Chevreau, also den habe ich schon bei der ein oder anderen Langdistanz erlebt, der fährt ganz strikt seine 270, 280 Watt und dem ist alles egal, ob die Gruppe wegfährt, ob die Gruppe nicht durchfährt, das ist dem alles egal. Der muss auch erstmal wieder zeigen, dass er, also Klagenfurt hat das wieder gezeigt, aber der ist so abgebrüht oder abgewichst im Kopf, dass der auf die Dynamik wirklich nichts gibt und das Rennen halt nach seinen Daten macht. Und ja, auf der Langdistanz kann das auch von Erfolg gekrönt sein, aber wie Willi sagt, nicht in so einem Feld wie in Frankfurt. Da musst du mitgehen, weil da kannst du, also was er halt sagt, Patrick läuft eine 2,36 und wird halt Zehnter, ne? Also das ist sehr gut oder Achter, aber gewinnen tust du keine Rennen mehr, wenn die Dichte so hoch ist.
Ja.
Ja. Ach ja, ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber ihr findet immer so, was ist heute Mittwoch? Ja, Mittwoch immer so ein Umzug statt durch Fuschel. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, aber es kommt immer so eine ganze Kapelle. Also ich höre es zumindest laut. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt betrifft. Nicht, dass ihr euch wundert, wo die Geräusche herkommen, falls ihr die hört.
Tatsächlich hören wir nichts. Also zumindest nicht
hier. Okay, top, weil mein Mikro die ganze Zeit oder das vom MacBook ausschlägt, wenn die Musik hier ertönt. Aber gut, wenn ihr das nicht hört, dann ist ja alles entspannt.
Ja gut, aber dann haben wir jetzt ja Frankfurt, haben wir ja mal in Ruhe besprochen. Aber jetzt, Tim, bei dir habe ich heute in sozialen Medien gesehen, du wärst an dieses Wochenende gerne regional bei der Hölle von Kuh gestartet. Wie geht's bei dir weiter? Und Alex, wie geht's bei dir weiter? Müsst ihr euch jetzt ausknobeln, wer gerade anfängt?
Mach erst mal, Alex.
genau, also bei mir ist der Stand wie zuletzt, dass wir am 7. September oder 8. September jetzt in Hannover bei der Deutschen Meisterschaft über die Sprintdistanz sowohl das letzte Bundesliga-Rennen, dort an Start gehen. Sprich, in anderthalb Wochen müsste das, glaube ich, ungefähr sein. Und ja, dafür wird gerade trainiert. Nicht super krasses, keine Experimente mehr. Wie gesagt, beim Laufen haben wir es jetzt aktuell so gehalten, dass wir mit dem Fuß da eher nur ruhige Läufe machen, also Dauerläufe. Sprich einfach, dass ja der Bewegungsapparat nicht ganz so sehr abbaut. Noch die, ich sag mal, die Bewegung kennt und einfach das Laufgefühl vorhanden ist. Aber die ganzen physiologischen Sachen jetzt auch Das Intensivere wird dann wieder wie schon Mitte des Jahres eher über den Radumfang gestemmt. Bedeutet, wir fahren da halt weitaus mehr als sonst die Wochen und auch deutlich intensiver, also mit mehr Programm. Weil das hatte damals eigentlich recht gut funktioniert und naja, dann gab es so einen leichten Rückfall, weswegen eben jetzt gerade wieder ja, die Sache neu aufgebaut werden muss. Und ja, nichtsdestotrotz bin ich aber gespannt auf Hannover, weil ich hatte es leider schon das ein oder andere Mal, dass ich, naja, ich sag mal, nicht ganz perfekt im Laufen vorbereitet an den Start gegangen bin und dann trotzdem positiv überrascht wurde. Von daher, ja, freue ich mich eigentlich und die Deutsche Meisterschaft ist natürlich eh nochmal immer so ein Bonus, der da oben drauf kommt. Und ja, Hannover hat mir bisher immer ganz gut getaugt, von daher hoffe ich doch auch dieses Jahr.
Ja, ich meine ja, du hast ja auch bei den Wettkämpfen oder Bundesliga-Wettkämpfen, die du jetzt auch gemacht hast, dann doch auch gezeigt, dass es wirklich geht mit dem Laufen, so wie ihr es gehandhabt habt. Auch wenn natürlich vorne zur Spitze, also bis zur wirklichen Spitze, dann immer vielleicht noch so 1% gefehlt hat. Ja, aber ich denke, damit solltest du auf jeden Fall gut aufgestellt sein. Was mich noch so interessiert, vielleicht ist die Frage jetzt auch ein bisschen spitz, aber ich meine, ich hatte es ja auch so ein bisschen dieses Jahr mit Rückfällen und so zu tun, bei der Verletzung. Aber ist da medizinisch noch irgendwas in Aussicht? Also, dass es dann wie so eine Endlösung gibt für das Problem? Oder wie sieht es da, beziehungsweise auch bei der Ursachenforschung, wie sieht es da aktuell
Also
aus?
ich war schon bei zwei Ärzten gewesen dieses Jahr und habe das eigentlich auch, ja, also durch Tasten, durch Ultraschall, durch Röntgen, MRT ist das Einzige, was bisher noch ausbleibt. Aber da meinte der Arzt, also du wirst da nichts sehen, wir können es machen, aber ja, dann nur dafür zur Bestätigung, dass da nichts ist. Hat mich ein bisschen verdutzt, weil ich merke es halt und so ein bisschen angeschwollen ist es natürlich auch. Betrifft halt eher den Sehnenansatz unten an der Ferse, anstatt die ja, Mitte der Achillessehne, was vermeintlich, was man auch so liest, ja, schwerer zu behandeln ist oder halt ja, länger braucht, um einfach zu heilen. Und von daher bin ich eigentlich schon mit allem immer dran, mit Physio, mit meinen Übungen, mit Kälte und so weiter. Ja, ist halt leider irgendwie ein bisschen langwierig, aber der Ansatz, der jetzt völlige, ich glaube, ja, Zufriedenheit oder irgendwie sowas schaffen kann, der wäre mir jetzt gerade neu. Ich glaube, das ist auch dann einfach auch eine Frage der Zeit, die man der Sache gibt, mal halt ohne Belastung sich regenerieren zu können. Ja.
Ja, also glücklicherweise habe ich da also vom Bewegungsapparat noch keine Probleme gehabt mit der Achillessehne, aber darum soll es gar nicht gehen. Aber es ist das, was du gerade sagst, ne? Also vor 5 Jahren, als Kiel noch Nummer 1 war, also was heißt Nummer 1, aber sicherer Podiumskandidat für Hawaii. Ich glaube, die haben jedes Jahr irgendwie rumexperimentiert mit der Laufkilometer, wie viel er verträgt, wie viel er nicht verträgt, berganlaufen, bergablaufen, weil so wie du halt sagst, der Achillessehne, da gibt es kein Patentrezept, da muss halt jeder irgendwie für sich selber herausfinden, was halt funktioniert, wenn man einmal da irgendwie was Kleines hat. Und ist ja auch bei Läufern so, dass es da irgendwie nicht die Lösung ad hoc gibt, so wie du halt sagst. Und du musst ja in irgendeiner Art und Weise auch immer ein bisschen Gas geben, kannst jetzt nicht 3 Monate Pause machen, ne?
Ja, so ist es.
Aber würdest du es dann trotzdem, sag ich mal, jetzt den Winter über irgendwie vielleicht in Erwägung ziehen, dann nochmal etwas längere Laufpause einzulegen, um das dem der Achillessehne dann halt ein bisschen die Regeneration
Ja,
zu geben?
total. Also das ist am Ende halt wahrscheinlich so das, was mir dann noch übrig bleibt, weil so ewig Ruhe habe ich dem Ganzen jetzt noch nicht gegeben und wenn nicht über den Winter, wo es, glaube ich, eh an der Zeit wäre, beziehungsweise dort halt nichts ja, plötzlich anfällt, wo ich fit sein müsste, ja, wenn nicht da, wann dann? Deswegen wird das sicherlich der nächste Entschluss dann sein, dass ich das dann machen werde. Genau.
Ja. Ja. Nee. Dann ist es auch erstmal so in Ordnung, sage ich mal. Ich meine, mittel- oder langfristig gesehen ist es ja halt wirklich so gesehen auch das Beste, weil bringt ja nichts, wenn du dann wirklich irgendwie mal voll mit dem Hammer drauf gehst und dann ja die Achillessehne doch noch irgendwie ein bisschen mehr geschädigt wird. Und ja, weil ich meine, du bist auch noch sehr jung, da bringt das jetzt absolut nicht.
Ja.
Wegen dem einen Jahr oder so. Oder wegen den paar Monaten jetzt, sage ich mal.
Genau. Aber zu dir, Tim. Du hast mir den Vortritt gelassen, jetzt erzähl du doch mal. Wie läuft's?
Ja, also jetzt läuft's zurzeit. Also ich meine, ich bin zeitlich gut eingespannt, da ich aktuell im Schulpraktikum bin, also mein vorletztes, weil ich komme jetzt ins 9. Semester, da stehen jetzt nochmal 2 Blockpraktika an, befinde mich jetzt in Woche 2 von 4. Und ja, da fällt natürlich der Vormittag meist flach, was jetzt irgendwie mal Training oder so betrifft.
Ich dachte, Amateure können nie vormittags trainieren. Nein, das war Spaß.
Naja, als Student ist das dann manchmal ein bisschen anders, wenn man dann mal nachmittags die Veranstaltung hat. Da kann man auch mal vormittags trainieren. Aber nee, da bin ich halt jetzt tatsächlich auch vom Trainingsvolumen her runtergegangen, weil ich muss ehrlich sagen, ich schaff's nicht anders. Also ich habe letzte Woche Freitag war ich noch bei der Physiotherapie nach der Schule direkt. Und da muss ich ehrlich zugeben, ich hatte so zu tun, nicht einzuschlafen, weil ich irgendwie komplett fertig war mit allem. Und naja, dieser kleine Powernap, sage ich mal, der hat es dann auch gebracht gehabt. Und jetzt, diese Woche geht es eigentlich recht gut, muss ich sagen. Bin jetzt voll in dem auch Biorhythmus drin. Und ja, wie sieht's jetzt aus mit Wettkämpfen? Also Hölle von Kuh bin ich ja die letzten beiden Jahre immer gestartet, Anfang September. Dieses Jahr habe ich mich tatsächlich, naja, also war eigentlich klar, dass ich mich dagegen entscheiden muss, weil jetzt mit dem Lauftraining, mit den 5 Wochen, die ich jetzt überhaupt wieder laufen kann, lohnt sich das einfach nicht. Weil, ja, ich muss zugeben, ich habe noch eine Rechnung offen mit dem Rennen und da will ich mich jetzt nicht in diesem Laufzustand da an die Startlinie stellen. Und ja, genau, dafür möchte ich dann aber jetzt die Woche drauf, also hier an dem Hannover-Wochenende, da ist der Rochlitzer Bergtriathlon. Ich glaube hier Erik Quellmals, der wollte dort auch bei der olympischen Distanz starten. Vielleicht sehen wir uns dort ja. Genau, da möchte ich einfach mal wieder mitmachen, den habe ich auch schon 2-mal absolviert. Ist halt auch ein sehr anspruchsvoller Triathlon mit sehr vielen Höhenmetern. Und ja, da freue ich mich jetzt an sich schon drauf. Und dann, ja, schaue ich mal, was eventuell noch im Oktober kommt. Und ja, aber das ist jetzt zumindest erstmal so der Plan. Erstmal schauen, wie das Praktikum dann auch noch zu Ende läuft. Und dann entscheide ich erstmal weiter.
Alles klar. Naja, jetzt fehlt noch einer, ne? Von dem wir ein paar Infos brauchen, von unserem Mann im hohen Norden.
Ja, genau. Das wird mich nämlich auch interessieren, was da. Vielleicht hast du jetzt auch ein paar mehr Informationen, was da das Rennen betrifft. Also ich muss ehrlich sagen, was ich davon so viel erfahren habe, da war ich dann schon erstmal immer wieder geschockt. Hab mir gedacht, kann da jetzt nicht wahr sein? Also ich fand es erstmal amüsant, dass das Wasser so eisekalt war, aber gut, in Norwegen, in den Fjorden ist es jetzt nicht so unabwegig, aber dann noch die Absage und so. Boah.
Also ich muss ja Willi doch mal fragen, weil ich das eventuell auch noch auf dem Schirm habe. Der war ja letztes Jahr bei der Challenge in Frankreich, aber ich will auch gar nicht irgendwie jetzt sagen, also ich glaube Challenge Kaiserwinkel und Challenge Rot, das sind mega krasse Rennen, die sind mega gut organisiert, deswegen haben die auch ihr Standing, aber ich bin vor 3 oder 4 Jahren mal bei der Challenge Rimini gestartet. Das war eine absolute Katastrophe von der Organisation. Und damals, ich habe einem Kumpel gesagt, ich starte nie wieder Challenge nach dem Rennen. Jetzt 4 Jahre später stand ich auch in Norwegen. Und ja, also das Ganze fängt halt schon irgendwie erstmal skurril an. Ne? Du bist halt bei der Startnummernausgabe und hast halt irgendwie 800 Starter und 2 Leute mit einem Laptop. So. Und dann stehst du da irgendwie erstmal 1,5 Stunden an, um deine Startnummer zu holen. Dann denkst du dir so, okay, ja gut, das kann jetzt mal sein. Das ist ein Tag vorher. Ja, und dann halt fährst du halt die Radstrecke ab und dann ja, machst du dir so einen Kopf, wie die funktionieren kann und kriegst halt mit, okay, die letzten 20 Kilometer musst du auf der Gegenfahrbahn fahren und durch die Innenstadt. Naja, jetzt ist hier Freitagabend, wenn du jetzt irgendwie Ironman hast oder sowas, eigentlich hier müssten jetzt schon mal ein paar Gitter stehen. So, weil irgendwie, wie willst du sonst die ganze Innenstadt 5 Kilometer falsche Fahrbahn absperren? Das wird schon irgendwie ganz schön knapp. Naja, die kriegen das schon irgendwie hin. Ja, und dann war halt irgendwie Samstag um 11 Briefing. Das habe ich auch noch nie erlebt. Also die Norweger sprechen alle perfekt Englisch. Warum auch immer haben sie das Briefing auf Norwegisch abgehalten. Keiner der internationalen Athleten hat, also sowohl Amateure als auch Profis, hat überhaupt was verstanden. So, und ja, und dann war halt vor dem Rennen war halt der Supersprint. Und ja, bei dem Supersprint gab es halt schon irgendwie Probleme mit der Verkehrsführung und dass halt Leute teilweise freiwillig ausgestiegen sind aus dem Rennen, weil es ihnen halt einfach zu gefährlich war. Und ja, wohl oder übel muss man einfach sagen, dass die 45 Kilometer Radstrecke an sich halt nicht gesichert war. So, und da hat man halt irgendwie bei dem Supersprint mitbekommen, okay, jetzt sind da irgendwie 100 Leute, davon steigen 50 aus Sicherheitsgründen, wenn wir jetzt 800 Leute auf eine Mitteldistanz jagen. Dann wird es da vielleicht den ein oder anderen größeren Unfall geben, ne? Weil ich aber gerade auch gesagt habe, 20 Kilometer im Gegenverkehr. Ja, und das ist halt einfach, ich muss echt sagen, wir können alle immer über Ironman meckern und auch wenn man das hört von den Amateuren. Und ich weiß, Ironman hat immer noch die Sache mit Dresden, den immer noch hinterherhängt, aber irgendwie die Leute 3 Stunden lang bei Regen auf dem Ponton warten zu lassen. Und da geht es mir gar nicht um die Profis, ne? Also natürlich für die Profis ist es auch scheiße, aber auch für die Amateure, ne? Der reisen halt Amateure durch die Welt, nehmen ja einen Urlaub für dieses Rennen, weil das halt vor der Kulisse und vor der Scenery echt cool ist. Aber jeder Triathlon, also Tim, von eurem Verein oder auch von Weimar oder auch von Halle von Willi, ne? Jeder kleine Stadttriathlon, oder ich sag jetzt Dorftriathlon, ist es ja nicht, sind der Stadttriathlons, sind besser organisiert als dieses Rennen. Und da seid ihr einfach eine absolute Farce gewesen.
Ja, also jetzt, als du das schon mit der Anmeldung gesagt hast, da musste ich auch schon mal ein bisschen schmunzeln, weil mit, sag ich mal, 2 Laptops und 2 bis 4 Leuten irgendwie an der Anmeldung, das macht man, sag ich mal, bei unseren regionalen Wettkämpfen hier, damit hast du halt nicht so das riesige Problem, weil da sind, keine Ahnung, 100 bis maximal 300 Leute am Start. Und da geht das dann schon mal, da hat man jetzt auch nicht die ewigen Wartezeiten, aber wenn man dann, sage ich mal, so ein riesiges Labelrennen hat, wo dann auch aus Amateursicht, ich meine, gut, Challenge ist noch ein bisschen billiger als Ironman, aber trotzdem ist es halt viel Geld, was man da zahlen muss und was man dann halt aus organisatorischer Sicht dort geboten bekommt. Das ist dann ja schon ein bisschen zu hinterfragen auf jeden Fall. Und ich meine, für mich ist es halt immer, weil ich ja auch selbst mit im Vorstand bin bei uns in Merseburg und wir auch selbst 2 Wettkämpfe organisieren, ist es dann halt einfach blöd und fragt sich, was die Leute dort eigentlich machen oder wie die sich das Ganze eigentlich vorstellen.
Ja, das ist natürlich alles schön so, ne? Das sieht alles mega geil auf Instagram, auch die Nachvideos und so. Da denkst du, das war jetzt ein mega geiles Triathlon-Event. Aber man muss natürlich sagen, die Menge an Startern ist natürlich nur 800 Leute. Das ist jetzt auch nicht so groß. Aber so wie du halt sagst, wenn du das machst, hast du halt auch eine Verantwortung. Und jeder der Amateure, egal wer, das kann man auch einfach sagen, der hat dort roundabout 1000 Euro investiert, ne? Also auch wenn der aus Norwegen kommt, der muss ja trotzdem Hotelzimmer nehmen, dort schlafen und was auch immer. Und ja,
Ja, das stimmt.
ich muss halt sagen, die Amateure haben halt vielleicht 2, 3 Highlights im Jahr und können halt jetzt nicht einfach switchen, so wie ich das gemacht habe und sich vorher halt beim 73 Polen anmelden, weil die einfach zeitlich nicht so flexibel sind so. Und das finde ich einfach nicht okay.
Aber weißt du da jetzt irgendwas, ob du da irgendwie jetzt einen Ersatz oder so bekommen hättest oder was die Amateure betrifft?
Ja gut,
Also, weil ich meine.
die Amateure, die können halt jetzt ihren Startplatz auf irgendein anderes Challenge-Rennen verlegen, ne? So, das ist natürlich ein Entgegenkommen, aber das bringt die Leute ja jetzt auch nicht weiter, weil die haben mich, Frau, das besprechen wir ja jede Woche hier im Podcast, Training und so weiter, die haben ja auf das Event getapert. Klar können die jetzt irgendwo bei der anderen Challenge starten, aber ob sie das machen, das weiß ich nicht. Ja, bei den Profis ist schon relativ lustig. Also da gibt es so einen großen E-Mail-Verteiler, wo alle, ich glaube, 45 oder 50 Profi-Männer und Frauen alle zusammen drin sind. Und ja, also manche sind schon sehr fordernd, ne? Also manche fordern auch quasi das, was du gerade sagst, einen Komplettausfall, PTO-Punkte und so weiter. Also das ist natürlich immer eine Spekulation, wo man natürlich ehrlich sagen muss, bei dem Rennen, selbst wenn du es gewonnen hättest oder wer auch immer, hätte dort wenig PTO-Punkte bekommen, weil eine Kasper Stornes, eine Vicky Tarkholt, das sind zwar alles sehr gute Athleten, aber die haben dies Jahr noch nicht so viele PTO-Rennen gemacht, deswegen ist ihr Ranking noch nicht so hoch. Deswegen finde ich die Argumentation mit PTO-Punkten ein bisschen sinnlos, weil die keinen jetzt irgendwie richtig nach vorne gebracht hätte, egal wie gut der gewesen wäre. Aber ja, also Antworten stehen da aus, aber es ist schon lustig, es flattert eigentlich jeden Tag irgendwie eine E-Mail rein von einem anderen Profi und die antworten halt einfach in dem großen Verteiler, so dass es halt alle sehen.
Na gut, wenn sie das so brauchen. Aber gut, ich meine, letztendlich ist es ja auch so, dass jeder die Infos mitbekommt. Und ja, genau. Also hattet ihr schon mal irgendwie so ein Erlebnis, Alex und Willi, in die Richtung? Also jetzt, egal ob als Profi oder, weiß nicht, als angehender Profi.
Nee, mach du zuerst. Bei mir ist es noch nicht vorgekommen. Also ich habe mir da anscheinend immer ganz vernünftige Wettkämpfe bisher ausgepickt oder hatte einfach Glück. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch schon wieder, ich weiß jetzt nicht, wie es halt rechtlich ist, bloß klar, wenn so eine Wettkampfabsage aufgrund von, ich sag mal, übergestellten Faktoren irgendwie zustande kommt, sei es so Unwetter, Naturkatastrophe, dann okay, aber die haben sich ja irgendwo auch verpflichtet, sicherlich in ihrem Schreiben, was sie da dann in den Regeln zu stehen haben, dass sie für die Sicherheit des Wettkampfes sorgen werden und das ist ja schlussendlich dann auch ein Fehler seitens des Veranstalters. Von daher kann ich schon in gewissen Punkten, also auf jeden Fall was die finanzielle Sicht jetzt von den Amateuren und eventuell auch den Profis, die es dann betrifft, verstehen, dass es da halt zu Aufruhr führt, weil eine Leistung, die halt ja angegeben wurde, jetzt halt einfach nicht dargelegt wurde. Und von daher bin ich gespannt, wie das sich ausgeht. Also sicherlich nicht zugunsten vom Namen des Veranstalters.
Ja, schauen wir mal, nächstes Jahr soll das Rennen ja wieder stattfinden. Schauen wir mal, wie viele Leute nächstes Jahr am Start stehen.
Wie sieht's bei dir aus? oder kannst du auch einfach dazu jetzt noch eine Meinung raushauen?
Nee, also ich hatte tatsächlich auch Glück bisher gehabt mit den Rennen, die ich gestartet bin. Das ging eigentlich immer alles ganz gut, sei es Ironman, sei es Challenge. Da hatte ich jetzt irgendwie noch keine Probleme gehabt. Aber ja, ich meine, im Endeffekt ist es halt super schwer, glaube ich. Also wenn man auch beispielsweise auch Dresden vor zwei Jahren.
Ja.
Man steckt halt da irgendwie immer nicht drin und letzten Endes, ja, ist halt super schwierig. Ich verstehe da, glaube ich, auch, also klar verstehe ich die ganzen Athleten, ich wäre da genauso angepisst irgendwie, wenn ich da jetzt irgendwo hinfahre und dann auf einmal sagen, das Rennen kann nicht stattfinden, aber ja, es ist halt immer das Risiko, was man halt eingeht. Es kann halt immer irgendwo irgendwie was passieren. Ich glaube, es ist immer die Art und Weise, wie das dann halt kommuniziert wird, was da jetzt ja auch so ein bisschen herausgeklungen hat.
Genau, das ist halt das, was du...
Was das so ein bisschen ärgerlich macht, die ganze Sache.
Ja, wenn man halt irgendwie, ne, was du halt einfach sagst, dann einfach nach einer halben Stunde sagt, Jungs, das kann ja nicht stattfinden und die Leute nicht 3 Stunden stehen lässt, so. Aber wenn man es halt klar kommuniziert, so wie das jetzt leider bei Dresden auch zu spät war, aber da wurde es ja auch den Donnerstag vor dem Sonntag kommuniziert, oder auch, was Willi gerade sagt, ne, also wenn wir uns alle daran erinnern, sind wir eher auf der Langdistanz unterwegs, aber ich glaube, dieses Jahr Abu Dhabi, die kamen alle aus der Höhe, die Deutschen sogar, aus Namibia, haben 3 Wochen ein Höhentrainingslager gemacht, um in Abu Dhabi beim ersten WTS-Rennen mega zu performen. Und dann wurde das ja auch einfach abgesagt. Und die sind auch alle durch die ganze Welt geflogen dafür, ne?
Ja, das Risiko hat man halt einfach. Also, dessen muss man sich halt immer bewusst sein und Ja, es geht halt immer, glaube ich, um die Art und Weise, wie alles irgendwie vonstatten geht, wie es kommuniziert wird. Egal, ob man dann jetzt, also nicht egal, aber ob man jetzt eine halbe Stunde oder drei Stunden oder keine Ahnung rumsteht. Ich meine, als Veranstalter willst du ja auch irgendwie alles versuchen, dann das Rennen durchzubekommen oder dass es dann doch noch stattfindet. Klar, irgendwann muss man halt den Schlussstrich ziehen, was wir dann auch irgendwo gemacht haben, aber halt hinterher muss man dann, glaube ich, einfach das sagen, was halt abgegangen ist oder einfach da Klartext reden. Und wenn das halt nicht geschieht, ist das halt immer dieser fade Beigeschmack, der dann halt verständlicherweise auch das Ganze, diesen ganzen Groll gegenüber der Veranstalter, den Veranstaltern hervorbringt.
Ja, letztendlich aber muss man da halt auch immer so ein klein wenig unterscheiden, halt, ob nun höhere Gewalt im Spiel war, weil Abu Dhabi war ja eigentlich an sich auch wegen des Wetters oder des Unwetters, was da angekündigt war. Und ich meine, bei höherer Gewalt, da gibt es jetzt auch tatsächlich recht, also gibt es immer rechtliche Regelungen, auch was dann das Finanzielle angeht. Und das geht dann halt meist auch über Kulanz des Veranstalters. Aber jetzt gerade, was halt die Sicherheit der Athleten betrifft, also vor allem auf der Radstrecke, ja, also da muss man sich dann schon mal auch bei seinen eigenen Handlungen als Veranstalter ein bisschen hinterfragen. Aber gut, ich meine, letztendlich, die werden auch draus lernen. Was anderes kann man da jetzt auch nicht zu sagen. Zu doll rumhacken will ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber ja, natürlich, optimal ist es nie. Vor allem auch, also egal ob für Amateure oder Profis. Ja, weil letztendlich, jeder Veranstalter macht sich ja da auch irgendwo Gedanken. Und ja, genau.
Ja, alles gut. Deswegen nächste Woche, beziehungsweise diese Woche Sonntag, gibt es doch eine neue Chance wieder in Polen und danach die Woche in Köln. Also ich bin froh, dass ich mich auf die Liste raufgesetzt habe. Also passt alles so. Es war natürlich ärgerlich an dem Tag, aber die Sonne geht auch nächsten Tag wieder auf, auch wenn du nicht geraced bist. Deswegen kann ich es ja jetzt am Sonntag zeigen. Weil wir jetzt gerade Saisonplanung bei mir, Tim und Alex hatten, würde mich jetzt noch mal interessieren, Willi, du bist gerade am Fuschelsee. Was kommt noch? Kommt jetzt noch vor der 73 WM in Taufo was? Du hast übrigens recht, war rein für den Start, steht jetzt auch im Profikalender. Genau, aber wie sieht der weitere Fahrplan bei dir aus oder steht er noch nicht fest?
Doch, also haben es jetzt eigentlich relativ festgezurrt, beziehungsweise bin auch eigentlich überall angemeldet, wo ich jetzt starten will. Also erstmal mache ich auch wie Alex nächste Woche nochmal so ein kleines Kontrastprogramm mit der Bundesliga. Schauen wir mal, was das irgendwie wird. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, nochmal mit dem Team, unabhängig vom Ergebnis, einfach mit dem Team ein ganz cooles Wochenende zu haben. Und dann ja, geht es halt tatsächlich nochmal auf die Langdistanz. Mache ich Ironman Barcelona. Anfang Oktober ist es.
Geil, das ist geil.
Und dann mache ich 3 Wochen später nochmal die Challenge Barcelona. Das war ja dieses verkürzte Ding, was ich letztes Jahr auch mitgemacht habe. Und das war eigentlich ganz geil. Und dann, wie du es gesagt hast, mache ich oder nehme ich auf dem Weg Richtung Neuseeland, nehme ich Bahrain mit, mache das Race und dann fliege ich gleich weiter nach Taupo, weil es passt eigentlich ganz gut im Plan. Es sind knapp 2 Wochen vorm Rennen in Taupo, ist Bahrain. Dann hat man schon mal 6 Stunden Zeitverschiebung irgendwie hinter sich gebracht. Ich glaube, das Rennen wird auch nochmal richtig gut besetzt sein. Ich denke, es werden viele machen und dann werden ja auch noch die ganzen Bahrain-Leute, denke ich mal, am Start sein, also die aus dem Team. Und genau, so ist jetzt erstmal der Fahrplan.
Aber weil du sagst, Bahrain-Leute, kollidiert das aber nicht mit dem T100-Rennen?
Ja, aber ich meine, so, ich weiß ja nicht, ob ein Vincent Louis, ein Max Deplay etc., die ganzen Leute, die ja auch noch dabei sind, ich weiß nicht, ob die T100 starten, Henry Schumann, oder ob die halt alle wieder dort auftauchen. Hayden Wyatt zum Beispiel, ich weiß nicht, wer da alles ja, bis dahin noch irgendwie in die T100 damit reinkommt über die Wildcard. Aber ich denke, das wird ein Rennen sein, was auch wieder ganz gut besetzt sein wird. Letztes Jahr war es ja auch ganz gut, es gibt halt ganz gut Preisgeld. Ja, für viele, die irgendwie ein bisschen die Saison verpasst haben am Anfang, werden dort starten. Ja, deswegen mal gucken, was mich da erwartet.
Ja, also gerade jetzt halt so Hayden White oder so, der ist ja auch für die 73 WM qualifiziert. Ich glaube, Henry genau. Schumann theoretisch auch. Der hat, glaube auch Ende letzten Jahres oder zu Beginn des Jahres.
Na, der hat ja Bahrain das,
genau, ja.
Bahrain das Ticket gelöst,
ja. Ja, also deswegen wird auf jeden Fall spannend und ich meine, ist auf jeden Fall noch eine sehr, sehr spannende Saisonplanung. Beziehungsweise, ja, sehr spannende Rennen, die du da noch vor dir hast. Also, vielleicht Also, wir haben ja das letzte Mal drüber diskutiert mit Aloha Vidi. Vielleicht wird es ja dann irgendwas mit Ale Vidi,
Ja, da habe ich auch gerade.
weil für nächstes Jahr ist ja dann wieder Nizza am Start. Müssen wir dann mal gucken, wie es dann aussieht nach Barcelona. Genau. Aber nee, nächste Woche erstmal Hannover. Ja, da könnt ihr ja euch auch dann mal irgendwie zusammentun, also Alex und Willi. Das würde uns und die Hörer bestimmt auch irgendwie freuen.
Machen wir.
Sehr nice.
Ja, in dem Sinne, danke Jungs für eure Zeit.
Ja, war auf jeden Fall eine gute
Gerne,
Runde
gerne.
wieder. Heute auch schön ausgedehnt.
Bisschen länger, ja.
Bisschen länger,
Mit
ja.
Überhang.
Genau. In dem Sinne, weiter ein gutes Training und dann hören wir uns.
Ebenso an alle, auch an die Zuhörer. Genießt noch mal das warme Wetter.
Und
Genau,
wir
das
drücken die
ist
Daumen,
wichtig,
dass
solange wir es
das
noch haben.
Polen besser organisiert ist. Kalle.
Stimmt, und Polen, also kein Pressure, Kalle, aber Polen hat bisher eine ganz gute Quote im Podcast. Also, ich will ja keinen Druck aufbauen für dich, aber
Wie weit ist eine gute
da muss ich ranhalten.
Ja, ich weiß, und aber die Polenrennen sollen alle mega gut organisiert sein. Da hört man nur
Ja, die
Gutes.
sind mega geil. Nee, doch, ist wirklich, die geben sich da mega Mühe. Also wird man schon ein bisschen gefeiert vor Ort, ist schon geil.
Also ich erkenne nur Geschichte irgendwie von Nils Frommelt vor 4 oder 5 Jahren. Da kam dann noch ein Bürgermeister, der beim Briefing meinte, ja, der Erste bei uns im Dorf, der kriegt noch mal 500 € mehr. Und dann kam der nächste Bürgermeister und bei uns gibt es noch mal 1.000 € Prämie. Der hat sich das irgendwie damals vor 5, 6 Jahren First Outdoor of the Water richtig gelohnt, weil, so wie Willi sagt, das soll wohl eine mega sportbegeisterte Region sein. Und das hört man eigentlich auch von allen Profis, dass die Rennen halt schon richtig krass sind.
Ja, na dann sind wir auf jeden Fall gespannt und wie immer, ich werde die Hörer auch im Stream, beziehungsweise, na gut, nee, Stream wahrscheinlich nicht, aber mit dem Ticker auf dem Laufenden halten. Und dann drücken wir natürlich die Daumen, dass es jetzt endlich das heiß ersehnte internationale Debüt wird.
Okay, Dankeschön.
Genau, dann auch an euch Jungs, gute Zeit noch, schönen Abend und ja, wir hören uns alle.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Get up, 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 get up